Hallo und ganz herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Wir stellen dir Wegbegleiter vor, die fünf Stück in deinen Lebensbus mit einsteigen, ein paar Stationen mitfahren, dir möglicherweise Abkürzungen zeigen, auf die du nie so schnell gekommen wärst, die mal nachjustieren und sagen, du, geh mal in die Richtung, das macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Wir schauen uns diese Menschen ganz genau an, wir gucken, was sie auszeichnet, wie sie da hingekommen sind, wo sie heute stehen und wie vor allem auch du das schaffen kannst, dahin zu kommen. Fahrtenbuch ist wie dein Logbuch von und für unterwegs und vor allem für deinen Erfolg. Es ist mir heute eine riesengroße Ehre, meinen heutigen Gast zu begrüßen und ganz feierlich erstmal anzumoderieren. Alex Müller ist CEO und Inhaber von Gedankentanken, der Marke in Deutschland für Weiterbildung und Persönlichkeitsentwicklung. Es ist das Unternehmen, das es geschafft hat, Barack Obama auf ihre Bühne zu holen, 45.000 Menschen allein in diesem Jahr auf ihren Events zu inspirieren und ich glaube 2,6 Millionen Menschen gucken sich monatlich eure Videos an. Das ist so abartig. Außerdem ist Alex selber Top-Speaker und Experte für Entrepreneurship, Innovation, Startups und wir sprechen heute über Alex Werdegang, seine Anfänge bei Gedankentanken und die Anfänge von Gedankentanken, den Barack Obama-Moment, ich nenne ihn jetzt mal so, und wie es jetzt auch offiziell mit Gedankentanken weitergeht. Ganz herzlich willkommen, es ist mir eine Riesenehre, Alexander Müller.
Ja, herzlichen Dank, was für tolle Worte, ich denke die ganze Zeit, von wem redet der?
Du, um mal ganz von vorne anzufangen, nimm uns doch mal mit in deine Kindheit. Wo liegen deine Wurzeln? Wo kommst du her und wie warst du?
Ich komme aus dem schönen Münsterland, ganz behütet aufgewachsen in einem 20.000 Einwohner, ja, Dorf ist untertrieben, Stadt namens Rehde bei Bocholt. Genau, und da bin ich aufgewachsen. Ich glaube, ich kann von einer guten Kindheit sprechen, einem guten Elternhaus. So zumindest ist erstmal mein Leben sozusagen gestartet.
Also es gab gar nicht so diese, und als Kind ging es mir schlecht und nur deswegen stehe ich heute auf der Bühne, das ist es gar nicht.
Nee, ich habe noch alle Gliedmaßen, ich habe nicht diese ganz üble Speaker-Story. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat jeder in seinem Leben seine Tiefen, sag ich mal, die noch stark geprägt haben. Und tatsächlich kann ich nicht davon sprechen, dass ich die in der Kindheit hatte, sondern ich hatte tatsächlich das Glück, glaube ich, dass ich wirklich gut aufgewachsen bin, dass mein Vater mir schon in Bezug auf Unternehmertum gewisse Dinge mitgegeben hat, die mich dann, glaube ich, sehr nachhaltig auch geprägt haben. Also ich wollte irgendwie schon immer Unternehmer werden, also gar nicht bewusst, sondern das, was ich gemacht habe, halt immer unternehmerisch. Ich habe irgendwie mit 7 Jahren angefangen, mein Auto zu vermieten. Irgendwie, das war so ein großes Elektroauto, was jeder in der Nachbarschaft mitfahren wollte. Da kommt man so mit 4 Kindern rumfahren, mit 6 km/h durch die Nachbarschaft. Und als es dann nach irgendwie 1-2 Jahren für mich nicht mehr so interessant war, weil ich halt jeden Tag damit fahren konnte, wollte jeder andere noch damit fahren. Und dann habe ich das angefangen zu verleihen, umsonst natürlich. Und meine Mutter meinte, sowas verleiht man nicht, das geht doch bestimmt kaputt. Mhm. Ja, und wer bezahlt dann die Reparatur, wenn sowas kaputt zurückkommt. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn kaputt zurückkommt, dann ich nehme einfach Geld dafür und das spare ich dann. Und wenn da mal was repariert werden muss, bezahle ich das von dem Gesparten. Geil. Habe dann 50 Pfennig genommen pro Tag. Und das Problem war tatsächlich, dass die Reparaturen dann teurer waren als die Einnahmen, die ich damit generiert habe. Aber so habe ich dann angefangen. Ich habe mir meinen Schreibtisch dann in meine Garage gebaut, mit Aktenordnern von Papa drauf und mit den aussortierten. Und das war dann mein erstes Büro irgendwie mit 6, 7, 8 Jahren. Ich weiß nicht mehr genau. Das heißt, dieses Thema Unternehmertum, eigener Schreibtisch, das war irgendwie sehr, sehr früh in meinem Leben. Hat sich dann eigentlich auch mal so durchgezogen. Ich habe dann, weiß nicht, Partys organisiert. Mit 15 hatte ich die erste Party, oder 14, glaube ich, schon, mit ein paar hundert Gästen. Da hätte ich selbst nicht sein dürfen, laut Jugendschutzgesetz, und war halt der Veranstalter. Und hatte dann einfach Bock dran, irgendwie Gastgeber zu sein, zu sehen, dass die ein paar hundert Leute zusammenkommen, geilen Abend zusammen hatten und man selbst das irgendwie sozusagen erschaffen hat. Das hat mich halt schon von Anfang an total gereizt und begeistert. Habe dann mit 20 Jahren die Vollselbstständigkeit begonnen, habe ein Subway-Fastfood-Restaurant eröffnet, wo ich unglaublich viel lernen durfte. Also das Thema Unternehmertum, das habe ich, glaube ich, irgendwie in die Wiege bekommen. Und gleichzeitig so das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das ist so der zweite Strang, der sich durch mein Leben zieht. Das war auch so ein bisschen zufällig. Tatsächlich auch da wieder durch meinen Vater, der eine Lebenskrise angefangen hat, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, Seminare zu besuchen und damit ja, für sich so eine Wende schaffen konnte und seine Krise sozusagen durchlaufen konnte. Und ich hatte jetzt keine Krise mit 15 Jahren, aber war einfach neugierig, was er da macht. Bin einfach mal mitgegangen zu einem Seminar und das hat tatsächlich 9 Tage gedauert, was mit 15-Jährigen irgendwie relativ außergewöhnlich war, sowas zu tun. Und das hat mich sehr nachhaltig geprägt und seitdem mache ich halt regelmäßig solche Seminare, andere Seminare, Meditationsretreats, verschiedene Dinge, die mich über die letzten, ja inzwischen 18 Jahre, so lange ist es her, dass ich das erste Seminar besucht habe, bin heute 34, so 19 Jahre, 19 Jahre her. Und das hat mich auch sehr nachhaltig geprägt. Und heute schaffe ich es halt, diese beiden großen Leidenschaften, Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung, habe ich dann irgendwann angefangen, zusammen zu verflechten. Und ja, jetzt natürlich auch sehr intensiv die letzten Jahre bei Gedankentanken diese Dinge miteinander kombiniert.
Warst du anders als Kind? Also haben dich deine Mitschüler so angenommen, wie du bist, oder warst du der Komische?
Hört sich jetzt so langweilig an. Ich glaube, ich war tatsächlich so der Durchschnittsschüler.
Ja?
Note immer im Mittelfeld. Also habe irgendwie Fachabitur gemacht und so weiter. Klassische Karriere, so mit Gymnasium, wie man sich das so vorstellt. Aber nie besonders negativ auffällig gewesen, war nicht der Kandidat, der irgendwie die ständig Prüfung auf dem Zeugnis hatte, war auch nicht der Einserkandidat. Ich war der viele Freunde hatte, aber wahrscheinlich auch nicht zu den allerbeliebtesten Schülern zählt in so einer Klasse. Also da gibt es ja immer so die ein, zwei irgendwie, die alle mögen, den gehört ich auch nicht. Also war so richtig durchschnittlich.
Weil ich meine, jetzt ist mir das ja schon spannend vor. Da kommst du als 15-Jähriger mit Persönlichkeitsentwicklung um die Ecke, bist schon 9 Tage auf Seminar, während deine Mitschüler vielleicht die Bravo lesen und die ersten Dr. Sommer-Seiten angucken.
Das habe ich tatsächlich nicht erzählt. Also ich bin jetzt nicht nach den Schulferien wiedergekommen, habe erzählt, was habt ihr gemacht? Nein, ich habe 9 Tage, habe ich irgendwie so komische Übungen gemacht. Weil ich gar nicht verstanden habe, was ich da mache. Ich hätte auch gar nicht sagen können, was ich da gemacht habe. Das war für mich so abstrakt, was da passiert ist.
Was genau ist da passiert?
Ja, das war recht abstrakt. Das heißt, aus heutiger Sicht kann ich das natürlich beschreiben. Damals hätte ich das gar nicht beschreiben können. Man hat sich halt, das war für einen 15-Jährigen völlig neu, man hat sich angefangen, mit seinen Gedanken auseinanderzusetzen, mit seinen Gefühlen. Und ich habe dann gemerkt, ach, in dir denkt es, okay. Und das, die Gedanken, die kann man sich mal aufschreiben machen. Das sind Glaubenssätze. Ach so, unsere Glaubenssätze erschaffen unsere Realität, nicht umgekehrt. Ja, als 15-Jähriger habe ich gedacht, passiert etwas im Außen, dann fange ich an, darüber einen Satz im Kopf zu denken, weil es im Außen so ist. Nein, es ist umgekehrt. Ich habe eine Haltung, eine Meinung, einen Glaubenssatz, ein Mindset und so finde ich plötzlich die Realität im Außen wieder, so wie es in mir denkt. Ja? Ich habe plötzlich diesen Umkehr der Realität sozusagen verstanden. Das war, also aus heutiger, also ich habe es unterbewusst verstanden oder habe dadurch, sage ich mal, Glaubenssätze lösen können. Ich hatte in Französisch immer Probleme und konnte dann meiner 5, in Französisch hatte ich tatsächlich eine 5, konnte ich dann arbeiten, weil ich gemerkt habe, also bin ja nie ein guter Französischschüler geworden, aber zumindest konnte ich die 5 abwenden, weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwie Stress mit meiner Lehrerin hatte und Lernblockaden hatte und so weiter und so fort, Französisch Prüfungsangst hatte. An solchen Dingen konnte ich dann arbeiten und konnte merken, dass es mir dann besser ging danach. Also ganz banale sozusagen Alltagsprobleme, die ich damit lösen konnte. Aber das hätte ich keinem erklären können mit 15.
Okay, wie ging es dann weiter? Dann bist du irgendwie gut durch die Schule durchgekommen, kommst dann als cooler Partyveranstalter durch die Welt. Ich habe das übrigens auch gemacht, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich war der Einzige, der das cool fand. Und dann machst du eine Fastfood-Kette auf. Wie geht's dann weiter?
Ja, das war dann tatsächlich so der Weg in die Vollselbstständigkeit, also wo man dann wirklich Unternehmer wird und nichts anderes mehr macht, wo ich dann wirklich Vollzeit dieses Fastfood-Restaurant mit einem guten Freund zusammen großgezogen habe, wollten dann auch expandieren, hatten schon den Investor an Bord, um weitere Restaurants zu eröffnen, haben dann aber gemerkt, dass das Subway kein erfolgreiches Franchise-System ist und haben das dann glücklicherweise noch sehr gut verkaufen können, weil damals war es noch ziemlich cool, Subways zu haben. Das ist dann nach uns ziemlich berguntergegangen. Wir haben sehr, sehr viele Läden schließen müssen. Da haben wir aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort und waren dann auch zur richtigen Zeit wieder weg. Und danach tatsächlich folgte, dass ich unterschiedlichste Unternehmen aufgebaut und gegründet habe. Mal weniger erfolgreich, mal mehr erfolgreich. Wirklich von einer E-Commerce-Plattform für Druckartikel. Ich habe ein internationales Venture-System aufgebaut, wo ich weltweit Menschen geschult habe und durch die Welt geflogen bin. Ich bin Geschäftsführer geworden bei einer der erfolgreichsten Persönlichkeitsentwicklungscoaches der letzten 24 Jahre bei Robert Betz, was tatsächlich damals mein Traumjob war, was ich mit 26 machen durfte. Da durfte ich ein gesamtes Team mit 40 Mann vom Scratch an aufbauen als Hauptverantwortlicher. Das war eine unglaublich tolle Zeit. Also ich bin dann wirklich von, ja, Abenteuer zu Abenteuer, hört sich vielleicht ein bisschen hochtrabend an, aber wirklich von ja schon spannenden Projekt zu spannendem Projekt sozusagen gekommen.
Wie kam das mit Robert Betz zustande?
Ich war ganz normal Kursteilnehmer. Ich habe die letzten 18 Jahre unterschiedliche Seminare besucht, von unterschiedlichen, ich sage jetzt mal, Mentoren gelernt, ob es Byron Katie ist, Robert Betz, zuletzt Joe Dispenza, Eckhart Tolle, wo ich viel gelesen habe. Also auch unterschiedlichste Coaches, spirituelle Lehrer, wo ich einfach tolle Seminare besuchen konnte, Rüdiger Dahlke. Und bei ihm habe ich tatsächlich eine Therapeutenausbildung gemacht und haben dann angefangen, gemeinsam Projekte zu machen. Dann bin ich sehr schnell ein Geschäftsführer geworden. Und es war eine unglaublich spannende Zeit. Und das war tatsächlich auch für mich das erste Mal der Schritt, dass ich das Thema Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung zusammenbringen konnte. Das hat für mich eine ganz neue Qualität gegeben, weil ich da gemerkt habe, ja, wie viel Kraft einem das gibt, wenn man das unternehmerisch macht, wo man auch so richtig das Herzblut dran hat. Also unternehmerisch tätig zu sein, war auch schon immer Herzblut, egal was ich gemacht habe. Aber es ist ein Unterschied, ob das Produkt, ob du dich da noch so richtig identifizieren kannst. Und das ist mir da so das erste Mal richtig gelungen, dass es dass man eine große Vision hatte, ein tolles Produkt hatte, also tolle Inhalte hatte in dem Fall, tolles Seminarkonzept hatte, was wirklich Menschen weiterbringt, was mich auch sehr weitergebracht hat. Und genauso ist es heute auch bei Gedankentank.
Wie ging es dann von Robert Betz weiter?
Ich habe irgendwann Stefan kennengelernt, Stefan Friedrich, und er hat mich dann gefragt, ob ich Lust habe, Gedankentanken mit groß zu machen, und es fand das Konzept spannend und bin dann vor knapp 5 Jahren sozusagen, wir haben uns entschieden, sozusagen Gedankentanken in andere Sphären zu führen, und seitdem führe ich dieses Unternehmen und vom Event sozusagen Unternehmen, haben angefangen mit kleinen Rednernächten, hier in der Volksbühne mit 400-500 Gästen, und haben da Stück für Stück sozusagen wirklich ein Unternehmen rausgeformt aus der Idee von Gedankentanken.
Wenn du das jetzt so sagst, dann klingt das so easy, ne? Aber war das immer so easy, oder hast du auch, ich sag mal, als Unternehmer erstmal einiges an Durststrecke, finanziell, unternehmerisch, wie auch immer, hinter dich bringen müssen, um das heute so easy erzählen zu können?
Ja, absolut. Also ich bin jetzt, ich glaube, 13 Jahre und Vollzeitunternehmer, und in all den 13 Jahren und auch aktuell gibt es immer Herausforderungen. Ja? Und es gibt größere Herausforderungen oder Zeiten, wo man größere Herausforderungen hat, Zeiten, wo man kleinere Herausforderungen hat. Ich kann bei Gedankentanken sagen, dass eigentlich die Herausforderungen, die wir haben, immer kleiner werden. Wir werden größer, wir werden komplexer, aber gefühlt ist es schon so, dass die Herausforderung oder die Dramatik sozusagen immer kleiner wird. Also wenn ich an die ersten Jahre zurückdenke, das war schon herausfordernd, ja, eine Kultur zu schaffen, wo Mitarbeiter sich wohlfühlen oder auch Leistung bringen können, Geschäftsmodell zu finden, was sich trägt, eine Marketingkraft zu entwickeln, um überhaupt Veranstaltungen erfolgreich zu vermarkten. Das war am Anfang super schwierig. Das Konto immer so gedeckt zu haben, dass man auch die Löhne pünktlich zahlen kann. Wir haben immer alle Löhne pünktlich zahlen können, aber das war teilweise schon sehr herausfordernd. Pünktlich Bankenkredite zu kriegen, das Wachstum zu finanzieren. Also da gab es auch nicht nur Tage, sondern wirklich Wochen, Monate, da kann man schon sagen, die nicht nur Spaß gemacht haben, ja, wo sogar der Frust vielleicht sogar den Spaß überwogen hat. Ja, und da zeigt sich halt, ob man dranbleibt, ob man einen kühlen Kopf bewahrt, ob man auch Vertrauen hat in seine Fähigkeiten. Das ist tatsächlich auch spannend. Ich habe halt Phasen gehabt als Unternehmer, wo ich erfolgreich war. Und ich glaube, da baut man ein gewisses Vertrauen auf, da baut man Skills auf, von denen man weiß, wenn man die einsetzt und nur lange genug dranbleibt, dann wird man erfolgreich. Und man sieht das aber häufig nicht nach einem Tag oder nach einer Woche oder nach 2 Monaten, sondern manchmal, wenn man eine Unternehmensstrategie entwickelt und die verfolgt, dann kann es auch mal eine längere Zeit dauern, bis man dann die Früchte erntet. Dann in der Zeit halt geduldig zu bleiben, bis die Früchte halt noch unter der Erde sind, man die Früchte vielleicht noch gar nicht sehen kann. Das ist dann schon eine Herausforderung.
Wie aber hast bisher, du das geschafft?
Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen ein Vertrauen in die eigene Strategie, die man dann sozusagen für ein Unternehmen entwickelt. Eine gewisse Resilienz wahrscheinlich auch. Auch die Fähigkeit, sich in entsprechenden Situationen auch Unterstützung zu holen, Hilfe zu holen. Also wenn man mal nicht weiterkommt, wenn man eine Krise hat, wenn man nicht genau weiß, Mensch, wie kriege ich das Marketing jetzt auf ein nächstes Level? Wie entwickle ich die Organisationsstruktur einer Unternehmung neu? Wie schaffe ich Strukturen? Mhm. Dass man Unterstützung dazu holt. Ne? Ob es jetzt in Form von Führungskräften ist, die man einstellt, die in gewissen Disziplinen möglichst besser sind als man selbst. Ob es Berater sind, Masterminds, die man besucht, wo man sich mit anderen Unternehmern austauscht, sich regelmäßig selbst zu hinterfragen, ja, also sich selbst auch nicht zu ernst zu nehmen, beziehungsweise nicht zu selbstsicher zu sein, also die Mischung aus Vertrauen zu haben in seine Strategien, seine Fähigkeiten, aber sich trotzdem natürlich regelmäßig zu hinterfragen. Mhm. All das führt, glaube ich, dazu, dass man langfristig gesehen mit dem erfolgreich wird, mit dem
was man macht. Wusstest du vor 5 Jahren, dass ihr im Jahr 2019 15.000 Menschen in ein Stadion bringt? Oder war das so fernab, dass du gesagt hast?
Nee, das war tatsächlich fernab. Also vor 5 Jahren war diese Entwicklung, so eine konkrete Entwicklung, nicht sichtbar. Ich gehe schon immer, also wenn ich Unternehmen gründe oder irgendwo einsteige, mache ich das immer, wenn die Vision ist, das kann groß werden. Ja, also dieses Gefühl muss immer da sein, dass da ganz viel Potenzial drin steckt. Aber es ist ein Unterschied, ob ich mir vorstellen kann, dass das richtig groß werden kann und ob ich wirklich eine volle Längstes-Arena sehe, wo ein Barack Obama oder wer auch immer auf der Bühne steht. Das wirklich so konkret vor Augen zu haben, das ist schon nochmal ein Unterschied. Also so eine Vision ist für mich abstrakt und so ein konkretes Projekt, so eine volle Halle, die ist dann schon, also die, das ist natürlich konkret. Und es ist tatsächlich so, dass wir die Längstes Arena, als wir erstmalig in die Längstes Arena gegangen sind, das war letztes Jahr im November, da war es auch tatsächlich auf Anhieb ausverkauft mit 15.000 Mann. Selbst als wir das Event geplant haben, da war unsere Vision eigentlich eine Theaterbestuhlung, so nennt sich das. Da passen 4.000 Leute dann in die Längstes Arena. Da nimmt man quasi eine Haupttribüne, hängt die meisten Tribünen ab. Und dann passen also 4.000 Leute rein. Das ist für die kleinste Bestuhlung, dass es nicht peinlich aussieht. Das war eigentlich unser Ziel und es war sehr, sehr sportlich, weil wir hatten damals die größte Veranstaltung, waren 1.000 Teilnehmer. Dann haben wir uns umgesetzt, wir machen ein Event mit 4.000 Mann. Und das war sozusagen unser großer, verrückter Plan, 4.000 Mann da irgendwie mit ganz viel Marketing-Power reinzukriegen. Und umso schöner ist es dann, als wir auf dem Weg gemerkt haben, wow, die 4.000 hatten wir schnell erreicht. Lass uns 10.000 da reinkriegen. Und dann waren die 10.000 irgendwann erreicht, dann haben wir gesagt, okay, wir haben noch irgendwie 3 Monate, jetzt zählt nur noch das Ding ausverkauft zu kriegen, so war es dann nachher. Aber tatsächlich bei Obama war es ein bisschen so, dass wir vor 2,5 Jahren gesagt haben, wer ist der größte Redner, den wir jemals auf einer Gedankentankbühne uns vorstellen können. Da war uns sehr schnell klar, das ist für uns Barack Obama in der aktuellen Zeit, wo die Leute eher, die großen Führer dieser Welt eher spalten, als dass sie Menschen zusammenbringen. Und umso wichtiger ist es, Menschen wie Barack Obama zu haben, als irgendwie Leuchtturm, sage ich mal, als Gegenbewegung. Und das war auch total, ja, man könnte meinen, größenwahnsinnig in dem Moment, sich diese Vision zu setzen. Und das war auch, man ist innerlich dann gespalten zwischen, jetzt wirst du größenwahnsinnig und das kann klappen. Ja, und das war auch ein Gefühl, das kann klappen. Das wird ein längerer Weg und da muss einiges zusammenkommen, aber warum soll das nicht möglich sein? Mhm. Ja, also welchen Grund soll es geben, warum das nicht möglich ist? Mhm. Und deswegen ist es immer so eine Mischung zwischen Größenwahn und der Glaube an etwas, der nachher, glaube ich, dann solche Projekte überhaupt ermöglicht.
Wie kann man sich das vorstellen? Seid ihr einfach auf die Website von Barack Obama und habt geschrieben, hey Barack, ich würde dich gerne buchen, komm doch mal vorbei? Oder wie lief das ab?
Tatsächlich war es genau so. Und tatsächlich war es wirklich ganz banal, also ich war noch einen Schritt früher, ich habe tatsächlich bei Google eingegeben, Booking Barack Obama.
Geil.
Und erster Treffer ist seine Webseite bei Google gewesen, you want to book Barack Obama for an event, for a speech, just fill out the following form. Ja, das heißt, man sollte ein Formular ausfüllen und was ist passiert? Bis heute gar nichts. Das heißt, ich warte auf eine Antwort. Also so einfach war es dann leider dann doch nicht, auch wenn wir das Formular ausgefüllt haben. Vor, ich glaube, 2, 2,5 Jahren war das. Mhm. War tatsächlich auch ziemlich genau zwei Jahre später, ich glaube fast auf den Tag genau, dass wir da eine Zusage bekommen haben, okay, dass sie auf das Event kommt. Aber dazwischen waren halt noch viele, viele andere Aktivitäten, die wir machen mussten. Mhm. Eine Wegbegleiter kennengelernt, die das gleiche Ziel verfolgt haben. Am Ende des Tages haben wir mit einem Partner zusammen, der das gleiche Ziel hat, es dann geschafft, Barack Obama nach Madrid.
Und wie ging das dann? Also, die haben den dann sozusagen organisiert. Und dann ging es ja ganz schnell, oder?
Ja, das war, also, wir hatten so die Vision 2020, so mit einem guten Jahr Vorlauf, was schon sehr sportlich ist für so ein großes Event mit 15.000 Gästen im Jahr Vorlauf. Und dann machen wir ein großes Event mit ihm. Und dann kam der Anruf, na, er wird jetzt kommen, er findet das Konzept spannend, hat er Bock drauf. Und super, müssen wir noch einen Termin finden. Ja, der 4.4.2019, das waren noch so gut 8 Wochen, glaube ich, bis zu dem Termin oder 10 Wochen. Und man weiß ja, bis dann so Verträge unterschrieben sind, bis dann genau Detailplan, bis man eine Halle hat, ja, bis der Vorlauf, bis das Marketing steht. Da vergehen natürlich einige Wochen. Mhm. Und da haben wir doch schlucken müssen, weil das eigentlich nicht geht. Also ein Groß-Event in einer Längstes-Arena mit irgendwie Ticketvorverkauf 3, 4 Wochen, das macht man nicht. Konzerte sind heute also Minimum ein halbes Jahr, die meisten über ein Jahr Vorlauf. Mhm. Und ja, die Frage war aber nicht, machen wir es, sondern das Angebot war da. Das war das ist once in a lifetime und dann schlägt man zu, man schlägt nicht zu. Für uns war klar, wir schlagen zu. Mhm. Und da ging alles sehr schnell oder musste alles sehr schnell gehen. Und es war ein unglaublicher Kraftakt, das ganze Team hier. Wir haben ja zwischen ihr ein Team mit 80 Mann, mhm, in Köln, in unserem Büro. Und da war halt wirklich ein paar Wochen schlaflose Nächte. Und am Ende des Tages hatten wir 14.000 Menschen in einer Halle, als er in Köln gelandet ist. Und hatten einen ganz tollen Abend zusammen.
Was hättet ihr gemacht, wenn es nicht funktioniert hätte? Wenn da nicht genügend Leute zusammengekommen wären? Und Barack Obama ist in Deutschland und spricht vor 500 Leuten?
Ja, das wäre spannend geworden. Aber gut, das wäre dann gewesen. Das wäre natürlich wirtschaftlich ein Desaster gewesen. Aber also hat man wieder so ein Urvertrauen. Man weiß ja, was der Mensch für ein Magnet ist. Man weiß selbst um seine eigene Reichweite. Wir haben eine ganz, ganz große Community, die regelmäßig zu unseren Events kommt. Wir haben dieses Jahr 55.000 Menschen auf unseren Events. Also man hat natürlich so ein Grundvertrauen, wie viel Menschen da kommen. Aber es ist ein Unterschied, ob 10.000 Menschen kommen oder nur 5.000. Also an 500 haben wir jetzt nicht gedacht. Mhm. Aber es wäre auch schon nicht so cool gewesen, wenn 10.000 gekommen wären. Also das war schon echt ein Kraftakt. Und ich glaube, nach dem ersten Wochenende hatten wir 2.000 Tickets verkauft. Ah. Und dann schon noch ein bisschen was tun, weil es einfach sehr kurzfristig war, auch für die Gäste. Es war unter der Woche. Das war schon auch für die Gäste, sage ich mal, schon auch eine Zumutung, so kurzfristig sozusagen aus ganz Deutschland anzureisen. Ja. Aber am Ende des Tages hat es geklappt.
Super geil. Wie war er dann hinter der Bühne als Mensch?
Ja, man spricht ja immer so von Aura bei solchen Menschen und so weiter. Und ich weiß nie immer so ganz, ob man das alles so glauben kann, soll. Aber tatsächlich, ich kann mich an die Szene erinnern, als ich das erste Mal dann persönlich begegnet bin. Und das war wirklich, ich meine, man hat da viel Secret Service und so weiter. Man kann sich das vorstellen. Das ist natürlich, wenn man es abgeschirmt, das war eine große Anspannung sozusagen, als er dann ankam.
Ja.
Und es war wirklich, gab es so den Moment, wo er dann reinkam, Backstage, und in dem Moment hat man das Gefühl gehabt, dass sich alles entspannt hat. Der Mann hat eine Ruhe, eine Ausstrahlung, eine Gelassenheit, eine Coolness. Hat dann auch das Glück, dass meine Familie ihn noch sozusagen kennenlernen konnte. Mein Sohn war dabei, mein 7-Jähriger. Und wir haben dann erstmal einen kleinen Smalltalk gemacht. Also er mag sehr gerne Kinder. Das
cool. Ihr als Gedankentanken, seid Arbeitgeber des Jahres 2019 geworden. Zwei Fragen zu diesem Thema. Wie habt ihr das gemacht und was löst das in dir als Inhaber und CEO dieses Unternehmens aus?
Ja, es war tatsächlich etwas skurril. Das ist jetzt ein perfekter Übergang von Obama zu Great Place to Work, wo wir in der Kategorie 100 Mitarbeiter tatsächlich Platz 1 belegt haben. Das erste Mal teilgenommen und waren selbst sehr bereit. Das war eine Woche, bevor Barack Obama kam. Das waren diese schlaflosen Nächte, von denen ich gesprochen habe. Eine unglaublich stressige Zeit. Und eine Woche vorher haben wir die Mitteilung bekommen, ihr habt Platz 1 gemacht. Das war so, oh wow, ich habe gar keine Zeit, das zu verarbeiten. Wir organisieren gerade ein Event. Es ist gar nicht bewusst geworden, was wir da gerade für einen Preis gewinnen. Das haben wir erst irgendwie, indem wir dann mal ein paar Nächte ausgeschlafen haben nach dem Event, ist uns erst ein paar Wochen später bewusst geworden, was das eigentlich für ein Auszeichnung ist. Man muss halt wissen, es werden alle Mitarbeiter anonym befragt. Das ist das eine Kriterium. Das zweite Kriterium, dass Experten, also Unternehmenskulturexperten, das Unternehmen besuchen, sich die Maßnahmen anschauen, sich vor Ort einen Überblick machen über das Unternehmen. Diese beiden Kriterien oder diese beiden Ergebnisse fließen dann in das Ranking ein. Mhm. Ja, und da in Deutschland Platz 1 zu machen, war natürlich eine unglaubliche Auszeichnung. Und da sind wir natürlich auch stolz drauf, gerade weil die Mitarbeiter, die eigenen, natürlich da den wesentlichen Ausschlag gegeben haben. Zufriedenheit dieser Mitarbeiter. Was machen wir? Wie haben wir das geschafft? Ich glaube tatsächlich, dass das jahrelange Arbeit ist, die wir machen, die sich dann auch langfristig sozusagen auszahlt. Ich bin auch der Überzeugung, dass Unternehmen ein hohes Maß an Verantwortung haben, den Mitarbeitern gegenüber denen ein Umfeld zu bieten, Möglichkeiten zu geben, sich zu entfalten, ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Und dafür tun wir einiges. Das fängt an, dass wir Mitarbeitern Persönlichkeitsentwicklung ermöglichen. Gerade gestern hatten wir wieder ein großes Meeting mit allen Mitarbeitern, wo wir aktuelle Seminare vorgestellt haben, die wir bezahlen, wo wir wirklich Mitarbeiter einladen, ganze Wochen-Retreats zu machen, wo es wirklich gar nicht um Business-Themen geht, sondern um die eigene Entwicklung. Mhm. Sowas ermöglichen wir seit längerer Zeit, weil wir einfach glauben, dass der Arbeitgeber da einfach auch eine Enabler-Rolle sozusagen spielen sollte. Mhm. Das ist sowieso eine Sache, was jetzt mal mit Business-Themen gar nicht so primär was zu tun hat. Wir haben nicht nur schöne Räumlichkeiten, wo man arbeitet, wo man sich wohlfühlt und es steht immer Obst auf dem Tisch. Das sind so diese Klassiker, sage ich mal. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was heutzutage noch Mitarbeiter wirklich erfüllt und erfolgreich im Job macht, sondern es ist eher, glaube ich, die Kultur bei uns, wir haben eine große Vision. Wir möchten Selbstverwirklichung in die Welt bringen. Das heißt, wir möchten generell Menschen, unsere Kunden, unsere Community unterstützen, mit den besten Coaches einfach ein geiles Leben zu führen. Und wir haben für uns erkannt, dass wir das eigentlich als Mitarbeiter oder als Team von Gedankentanken für uns genauso wollen. Mhm. Die Vision ist ganz klar. Wir haben Core-Values erarbeitet, also Prinzipien, die uns bei Gedankentanken erfolgreich gemacht haben, die wir uns bewahren wollen, die wir sogar vielleicht ausbauen wollen. Das sind so Dinge wie, wir möchten wachsen als Mitarbeiter. Wir erwarten auch von unseren Mitarbeitern, dass sie regelmäßig wachsen, dass sie sich weiterentwickeln. Mhm. Wir haben die Devise, dass wir groß denken, dass wir träumen dürfen, ja, aber natürlich auch, was wir für tun dürfen, diese Träume zu verwirklichen, also sowas wie Obama, ja, mhm. erlaubt dir groß zu denken, aber natürlich handel auch, dass du dem Ziel näher kommst. Mhm. Wir haben generell eine Kultur von Menschen, die sehr positiv sind, ja, ein Glas halb voll sehen und nicht halb leer sehen, ja, da achten wir darauf, wenn wir Menschen einstellen, dass die halt zu diesen und auch weiteren, die das in den Zeitrahmen sprengen würden, zu diesen Prinzipien passen. Mhm. So, diese Prinzipien, die leben wir auch im Alltag, die kommunizieren wir regelmäßig. Wenn wir so Jahresgespräche führen und uns gegenseitig sozusagen Feedback geben, dann machen wir es anhand dieser Prinzipien, ob wir unsere Gedankentanken-Prinzipien gelebt haben. Und das heißt, dadurch hast du eine sehr klare Kultur. Es gibt Leute, die haben überhaupt keinen Bock auf so eine Kultur. Die denken irgendwie, die spinnen ein bisschen in dem Laden. Und es gibt Leute, die sagen, ich möchte genau bei so einer Company arbeiten. Mhm. Diese Leute ziehen wir halt an. Mhm. Das Leute sehr, sehr schnell, ob sie zu Gedankentanken passen oder wir sehen das auch sehr schnell oder halt auch nicht. Mhm. Das ist so die eine Seite, große Vision, klare Kultur, wo Menschen, die zu uns passen, sich wohlfühlen. Andere Seite ist aber auch, dass wir sehr zahlenorientiert sind, sehr ergebnisorientiert sind, dass wir wirklich Erfolg haben wollen, dass wir Umsetzung, Progress, Weiterentwicklung sehen wollen, auch in unserer Unternehmensentwicklung. Jeder Mitarbeiter weiß ganz genau, was seine Priorität ist, was von ihm erwartet wird, um zum Unternehmenserfolg beizutragen. Das messen wir mit Zahlen, das machen wir sehr transparent fürs gesamte Team, wer wo steht. Und das muss man auch wiederum mögen. Unsere Leute mögen das, sie mögen diese Challenge, sie mögen Transparenz, sie mögen mit Leuten zusammenzuarbeiten, die genauso ticken. Und diese, sag ich mal, diese Balance zwischen große Vision, zwischen diesen immer Soft-Faktoren, aber auch dieser KPI-Orientierung, diese Mischung, glaube ich, aus diesen beiden, das heißt extrem, aber aus diesen beiden Polen, kann man vielleicht sagen, die macht, glaube ich, nachher ein Unternehmen erfolgreich oder eine Kultur erfolgreich. Und am Ende des Tages auch Mitarbeiter erfolgreich und entsprechend glücklich. Ich glaube, sowas spiegelt sich dann im Preis.
Jetzt kennst du dich ja ziemlich gut aus, auch in der gesamten Unternehmenslandschaft in Deutschland. Würdest du dieses Konzept, diese Schablone von Gedankentanken anderen Unternehmern auch empfehlen?
Absolut. Und ich meine damit jetzt nicht unsere Core Values, weil da die muss jeder für sein Unternehmen entwickeln. Und da sind bestimmt auch Core Values dabei, die für viele Unternehmen Gültigkeit haben könnten oder schon heute schon auch gelebt werden. Mhm. Aber ich meine vielmehr das Konzept dahinter, dass du einen Purpose brauchst, also einen Unternehmenszweck. Warum machst du das überhaupt? Der sollte möglichst klar sein. Der darf gerne auch sinngetrieben sein. Ich glaube, dass Mitarbeiter, die guten Mitarbeiter, auch immer mehr genau danach fragen oder sich genau das wünschen. Dass du Core Values hast, also Prinzipien, die dich erfolgreich gemacht haben und dich auch in Zukunft erfolgreich machen sollen. Mhm. Die wirklich benennen, sich darauf zu committen, eine klare Strategie zu haben, Maßnahmen für jeden Mitarbeiter zu haben, also ganz klare Prioritäten, was erwarte ich von einem Mitarbeiter, die mit Zahlen zu belegen und zu messen. Also dieses Grundkonzept, behaupte ich, sollte eigentlich jedes Unternehmen haben. Mhm. Würde auch jedes Unternehmen erfolgreicher machen, die das heute in dieser Form nicht anwenden. Da bin ich fest tatsächlich von überzeugt. Aha. Ich glaube, dass das auch eine mal moderne Form der Unternehmensführung, Entwicklung ist, die zeitgemäß ist. Zeit, wo die Welt immer schneller wird, wo man gute Mitarbeiter braucht, die viel Freiheiten haben. Die haben sie aufgrund dieser klaren Kultur, auf dieser klaren Leitplanken, die wir gemeinsam entwickelt haben, die sozusagen feststehen. Mhm. Innerhalb dieser Leitplanken, innerhalb dieser Prioritäten geben sich halt viele Freiheiten, Gestaltungsmöglichkeiten. Die guten Mitarbeiter, die man heutzutage braucht in einer immer agileren und schnelllebigeren Welt, die zieht man halt an, die funktionieren in so einer Umgebung und das macht auch, ich glaube, auch würde auch andere Unternehmen erfolgreich machen oder macht heute auch schon andere. Mhm.
Wie ist es für dich als Chef? Also was für eine Kultur lebst du vor? Ist es dieses flache Hierarchien, jeder mit jedem? Ist es wirklich eine funktionierende Realität oder bist du schon auch einfach Chef mit einer positiven Autorität?
Gute Frage. Da müsste man jetzt wahrscheinlich mal die Mitarbeiter befragen. Ich weiß nicht, ob ich die beste Informationsquelle für, also ob ich das gut einschätzen kann.
Ja.
Ich meine, wir haben 80 Mitarbeiter und wir wachsen gerade um 100% pro Jahr, also auch die letzten Jahre auch personell. Das heißt, wir sind gerade von 40 auf 80 Mitarbeiter gewachsen, davor von 20 auf 40 Mitarbeiter. Wir stehen gerade 45 offene Positionen. Wir werden jetzt in absehbarer Zeit auf 120 Mitarbeiter wachsen. Aber das geht nicht, wenn man stark autoritär ist. Also außer die arbeiten jetzt alle nur nach Befehl und Gehorsam und nach irgendwelchen Schablonen, was sie aber nicht tun.
Ja.
Das heißt, ich glaube, eine Fähigkeit abzugeben sozusagen ist schon, ist glaube ich schon ausgeprägt und auch Verantwortung anderen Mitarbeitern zu geben. Ich glaube, dass wir das glaubt wahrscheinlich jedes Unternehmen, deswegen kann ich schwer einschätzen, ob ich da sehr reflektiert bin. Ich glaube, dass wir eine gute Mischung finden aus, wir geben schon als Geschäftsführung, ich spreche jetzt mal vielleicht nicht nur für mich, sondern wir haben ein Management-Board von inzwischen 4 Leuten, darunter eine Führungsstruktur von 10 weiteren Leuten, darunter dann sozusagen alle restlichen Mitarbeiter, das sind quasi unsere Teamleiter darüber. Das heißt, wir haben schon Hierarchien und die werden auch immer größer, die Hierarchien bei 80 Mitarbeitern, in Zukunft bei 120. Gleichzeitig glaube ich, dass es eine gesunde Mischung ist. Auf gewisse Dinge werden natürlich vorgegeben, auch eine gewisse Strategie wird vorgegeben. Auf der anderen Seite haben wir sehr viel Einbeziehung der Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse, in kulturelle Themen. Wir, glaube ich, kommunizieren recht gut, was unsere Unternehmensentwicklung und Veränderung angeht. Mhm. Heißt aber auch nicht, dass wir nicht in allem besser werden können. Wir können besser kommunizieren, wir können noch mehr Demokratisierung heranführen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, um einen gewissen Erfolg zu haben, macht es auch mal Sinn, mal eine klare Entscheidung zu machen. Mhm. Macht es auch mal Sinn, also ich bin kein Fan von Führen von Unternehmensorganisationen völlig ohne Führungsstruktur. Da gibt es ja auch teilweise so andere Modelle.
Ja.
Da glaube ich teilweise nicht dran. Ich merke auch, dass es Mitarbeiter gibt, die möchten geführt werden.
Ja.
Ich rede jetzt nicht nur von Mitarbeitern, die in stark hierarchischen Unternehmen aufgewachsen sind, sondern auch junge Mitarbeiter, die sagen, ich möchte eine gewisse Führung haben, ich möchte gewisse Vorgaben haben, ich möchte einen Mentor haben, der mir auch einen Weg anzeigt, wo ich lang gehen kann.
Mhm.
Also ich glaube, es bedarf der richtigen Mischung. Auf der anderen Seite musst du halt jedem Mitarbeiter eine gewisse Freiheit geben, wo er seine Kreativität leben kann, wo er eigene Ideen einbringen kann. Ich glaube, dass wir da eine sehr gesunde Mischung gefunden haben.
Du als Chef, dein Werdegang, wusstest du von vornherein, wie Führung richtig funktioniert oder hattest du auch mal zu kämpfen, dass du das Gefühl hast, Mitarbeiter akzeptieren mich nicht oder nehmen mich nicht für voll oder sind...
Ich hatte immer Phasen, wo ich mit dem Thema Führung zu kämpfen hatte. Die habe ich auch jetzt gerade zum Beispiel. Ne? Also jetzt nicht, dass ich sage, es gibt jetzt ganz konkrete Konflikte, wo ich sage, da habe ich jetzt Führungsprobleme, die ich genau ausmachen kann. Aber wenn du CEO von einem 80-Mann-Unternehmen bist, verändert sich ja deine Rolle als CEO. Also wenn du von 40 auf 80 wanderst, von 20 auf 40, jetzt von 80 auf 120, die Rolle verändert sich ja ständig. Mhm. Und sozusagen selbst sich weiterzuentwickeln, sich anders zu fokussieren, die neuen Herausforderungen anzunehmen, immer mehr abzugeben, das sind natürlich alles Dinge, wo man reinwachsen muss, wo man ständig in Bewegung sein muss, wo man sich auch selbstständig hinterfragen muss, seine eigenen Prioritäten verändern muss. Ja? Das ist immer mit Herausforderungen im gesunden Maße aus meiner Sicht, aber immer mit Herausforderungen natürlich verbunden. Mhm. Es gab aber sicherlich auch Phasen, die nicht nur wie jetzt herausfordernd sind, sondern auch wie schwierig waren. Mhm. Es gab Phasen, beispielsweise am Anfang vom Gedankentank. Ich habe ja Gedankentank nicht gegründet, sondern bin nach 2 Jahren in dieses Unternehmen eingestiegen. Da gab es 8 Mitarbeiter. Mhm. Und das war schon eine sehr interessante Phase, als es dann hieß, der Alex macht das jetzt. Und der vielleicht etwas andere Vorstellungen hatte von Führung, von Kultur, von Strategie, als es bisher im Unternehmen gelebt war. Und deswegen wurde ich auch geholt, weil sich der Gründer gewünscht hat, viele Dinge zu verändern oder von mir gewünscht hat, dass ich diese Dinge verändere. Aha. Und wenn man Dinge verändert, wenn man Kulturwandel herbeiführt, dann darf man nicht den Anspruch haben, als Führungskraft, als Unternehmer, als CEO geliebt zu werden. Ja, und ich glaube, deswegen kann ich auch so einen Job machen, weil jeder Mensch mag ich auch Anerkennung, mag es auch gemocht zu werden, aber kann auch phasenweise gut damit leben, wenn ich mal nicht gemocht werde, wenn ich aber glaube, dass dieser Weg für ein größeres Ziel, für den Unternehmenszweck, für langfristige Ziele der richtige ist. Aber das muss man dann auch aushalten können. Wo ich tatsächlich jetzt persönlich, glaube ich, nie so richtig Probleme hatte, dass ich jetzt irgendwie, das gibt's ja auch, dass man nicht respektiert wird als Führungskraft oder das Thema tatsächlich hatte ich so noch nie. Weil ich, keine Ahnung, glaube ich, sehr früh auch irgendwo wahrscheinlich meine Übungsfelder hatte. Keine Ahnung, ich war als sehr junger, ich glaube, ich war 20 Jahre, war ich Trainer von einer Mannschaft, wo die Spieler 18 Jahre alt waren. Oder ich glaube, ich war 19 und die waren 17.
Das heißt, Fußball.
Beim Fußball, ne? Okay. Das heißt, da musste man eine Mannschaft mit 20 Leuten führen, die 2 Jahre jünger sind als man selbst. Ne? Und ja. Da bin ich auch irgendwie klargekommen. Mhm. Ich habe dann den Subway gegründet, hatte direkt 20 Mitarbeiter als 20-Jähriger. Crazy. Ich hatte da sehr, sehr früh Übungsfelder und hatte natürlich meine Herausforderungen auch dort, aber nicht unbedingt, ob man jetzt respektiert wird, sondern ja, das lag mir irgendwie schon sehr, sehr früh, glaube ich.
Was haben denn da deine Eltern immer dazu gesagt? Also wenn jetzt der 20-Jährige in Bayern, sagt man ja Bub, der 20-Jährige Bub, da plötzlich anfängt, hier seine eigene Fastfood-Kette aufzumachen, da stehst du doch als Eltern eigentlich daneben und denkst dir, um Gottes Willen, kannst du nicht Jura studieren? Wie war das?
Sehe ich heute auch noch, das kann ich heute tatsächlich viel weniger verstehen, warum meine Eltern da so reagiert haben. Also sie haben total entspannt reagiert. Okay. Kann ich heute total, fast nicht mehr nachvollziehen, weil mein Sohn ist jetzt 7 Jahre. Wenn ich mir vorstelle, dass der in 12 Jahren vor mir steht und sagt, ich mache einen Subway auf, würde ich denken, jetzt mal ganz langsam. Aber tatsächlich habe ich da, auch als ich die Partys organisiert habe mit 15 oder 14, ich weiß nicht genau, wie alt ich da war, habe ich da so ein Urvertrauen entgegengebracht bekommen und so, lass dir mal machen. Mein Vater war halt selbst auch recht früh Unternehmer, muss ich sagen, und auch in verantwortungsvollen Positionen. Mhm. Und habe ich tatsächlich mal so ein Vertrauen gespürt, lass dir mal machen. Mhm. Kann halt schief gehen, aber der wird das schon irgendwie so schaukeln, dass jetzt irgendwie die Welt nicht untergeht, wenn es denn dann schief geht. Mhm. Und von daher habe ich da nie irgendwie Gegenwind bekommen. Ich habe jetzt da auch nie, ich sage jetzt mal, übermäßige Unterstützung bekommen. So muss man sich das jetzt auch nicht vorstellen. Aha. Emotionale Unterstützung, so will ich es mal sagen, und Vertrauen. Und auch Ratschläge, wenn ich sie mir gewünscht habe. Aber es ist nicht so, dass die mir da jetzt mit Startkapital zugebombt hätten oder den Laden dann für mich gemanagt hätten, sondern das habe ich dann schon selbst gemacht. Aber die haben an mich geglaubt, haben mich machen lassen und waren halt da, wo man sie brauchte. Mhm. Ja.
Jetzt bist du auch noch Speaker. Wie kam das? Und war das eine Herausforderung, dich plötzlich vor 15.000 Menschen zu stellen und zu erzählen, was zur einen Seite ja deine Story ist und zur anderen Seite auch noch so viel Input mitzugeben, dass du weißt, okay, das, was ich sage, das interessiert jetzt auch den Großteil der Menschen?
Ja, das war tatsächlich also eine Riesenherausforderung. Ich meine, ich habe nicht mit 15.000 Leuten begonnen, das wäre wahrscheinlich noch größer gewesen. Ich habe halt vor weiß nicht, 5, 6 Jahren angefangen, Vorträge zu halten. Und das, tatsächlich war das so eine, also es war ganz witzig, wie ich dazu gekommen bin. Auf der einen Seite habe ich schon immer das Gefühl gehabt, also ich möchte gerne auf die Bühne. Ich bin jetzt nicht die Rampensau, der keine Chance auslässt, irgendwie das Mikro in die Hand zu nehmen. Aber das, in einem Thema, wo ich was zu sagen habe, und da gibt es so ein paar Themen, dass ich dazu tatsächlich dann gerne auch spreche. Gleichzeitig war das für mich eine riesen Herausforderung. Ich hatte wirklich Angst vor dem Schritt. Wenn ich auf der einen Seite merke, mich zieht etwas irgendwo hin, ich habe Angst davor, dann merke ich, okay, es ist richtig und da muss ich rangehen an diese Angst, weil ich lasse mich nicht von Angst abhalten, langfristig Dinge zu tun, die ich eigentlich tun möchte. Dann merke ich, okay, da ist mein Wachstumsfeld und ich bin diese Angst sozusagen durchlaufen und das waren schlaflose Nächte, das war auch, also das ist ein Prozess über viele Jahre, also immer noch. Wenn ich sozusagen wieder neue Speaking-Herausforderungen habe, wie letztes Jahr im November, als ich dann erstmalig vor 15.000 Menschen spreche.
Da habe ich dann wirklich großartig gemacht hast.
Dankeschön. Da habe ich dann wirklich, da habe ich dann zum Beispiel auch einen Coach, also nicht nur einen Rhetorik-Coach, der mich weiterbringt, den habe ich auch, sondern tatsächlich auch einen, ich sag mal, einen persönlichen Coach, der mich darin coacht, warum denn da so viele Ängste hochkommen. Also ich habe dann wirklich teilweise, gefühlte Todesängste, was könnte passieren, was könnten die Menschen über mich denken, wenn ich da stehe und wie du schon sagst, das Selbstbewusstsein zu haben, dass das jemand hören möchte, was ich da sage, das fehlt dann teilweise. Also das glaubt man vielleicht nicht, wenn man dann jemanden da sprechen sieht für 15.000, aber da ist ein längerer Prozess vorgegangen, überhaupt so einen Auftritt machen zu können.
Ja.
Und das muss man sich nicht einfach vorstellen, sondern wenn man es dann gemacht hat und wenn man diese Ängste durchlaufen hat, wenn man herausgefunden hat, was hat er eigentlich davon abgehalten oder wo kommen diese Ängste her, am Ende des Tages, ob ich jetzt vor einem Menschen spreche oder vor 15.000, am Ende des Tages geht es davon, von seinen eigenen Erfahrungen zu zählen, eine Geschichte zu erzählen und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Menschen sagen, das fand ich jetzt nicht gut.
Ja.
Aber es löst halt unglaublich viel in uns aus. Wir sagen ja sogar, die größte Angst, die wir tatsächlich haben, ist, vor Menschen zu sprechen, die ist tatsächlich teilweise größer als die Angst zu sterben. Also da gibt es Statistiken sozusagen, da gibt es Forschung, die das herausgefunden haben. Und das ist schon interessant und davon möchte ich mich einfach nicht abhalten lassen. Das hat mich einfach zum Wachsen gebracht. Das heißt, es gab immer so zwei Themen, warum ich Speakings gemacht habe. Das eine ist wirklich, dass es natürlich auch für Marketing gut ist, man von vielen Studenten spricht, wenn dann Menschen kennen, als Unternehmer, hat man natürlich da gewisse Vorteile durch. Das war so der eine Grund. Natürlich glaube ich, auch damit Menschen weiterzubringen. Und der zweite Punkt war für mich tatsächlich persönliches Wachstum. Also sehr eigennützig. Ich wollte wachsen, indem ich diese Angst durchlaufe. Und
Ich habe letzte Woche mit Dieter Lange gesprochen, Interview geführt. Und der hat gesagt, sein Trick, wie er sich auf Vorträge vorbereitet ist, indem er durch den Wald geht und den Vortrag vor Bäumen hält. Und er muss jetzt da ehrlich sein, weil eigentlich denkt er sich das auch dann bei seinen Zuhörern, dass er vor Bäumen spricht und deswegen ist auch immer diese Aufregung weg, diese Angst weg. Fand ich total inspirierend.
Der Mann hat natürlich irgendwie weit über 2000 Auftritte in seinem Leben hinter sich.
Ja.
In der Koryphäe im Bereich Speaking. So einem Menschen, der bringt natürlich schon nichts mehr aus der Ruhe.
Ja, und was ein geiler Typ auch noch, ne?
Ich bin auch letzte Woche interviewt.
Ja, ich stand vor seiner Haustür, weil wir einen Termin ausgemacht hatten und er hatte aber den Termin vergessen. Und es war früh morgens und im Endeffekt haben wir dann so ein Interview im Schlafanzug gemacht und es war total authentisch und lustig.
Er hat meine Hochzeitsrede gehalten dieses Jahr.
Boah! Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich würde gerne noch auf zwei Dinge, wir haben ja nicht mehr ewig Zeit, zu sprechen kommen. Und zwar einmal, du bist auch noch Experte für Innovation. Ich habe auch gesehen, ihr macht Unternehmerreisen in Silicon Valley. Wo geht's denn für uns alle in den nächsten 5 bis 10 Jahren hin? Was sind so die nächsten Riesendinger, wenn wir im Thema Innovation bleiben?
Ja, was sich halt grundsätzlich verändert, ist einfach die Geschwindigkeit, in der es weitergeht. Und diese Geschwindigkeit, also alle Technologien verändern sich oder werden rasend schnell besser. Und diese Technologien, die befruchten sich ja gegenseitig. Also ja, wir haben alle ein Smartphone in der Tasche, das sind Hochleistungsrechner, wir haben überall sozusagen Verbindung ins Internet oder fast überall, wenn man nicht gerade in der Kölner Innenstadt lebt. Wir haben künstliche Intelligenz, wir haben Datenspeicher, die immer größer werden, wir haben Sensorik, wo ganz viele Daten entstehen, Big Data, wir wissen unglaublich viel, wir haben künstliche Intelligenz, die diese unglaublichen Datenmengen auswerten, wir haben Roboter, die inzwischen sozusagen Prozesse übernehmen. Ich könnte jetzt weitermachen. Mhm. Und das lässt es eigentlich nicht mehr planen, was passiert, ja, weil das kann keiner absehen, weil diese Dimensionen so unvorstellbar sind, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das eigentlich gar nicht gesagt werden kann. Aber wir wissen einfach, dass wir uns nicht mehr darauf vorbereiten können. Also diese Veränderung wird so grundlegend sein, dass wir uns darauf, glaube ich, vorbereiten sollten, dass wir uns auf nichts mehr vorbereiten können. Das heißt, geistige Flexibilität, da sollten wir, glaube ich, aufpassen. Wir müssen unsere Unternehmen auf umbauen, dass sie schnell umbaubar sind. Ja, deswegen diese Agilität muss man entwickeln, die Fähigkeit von Mitarbeitern, schnelle Entscheidungen zu treffen und nicht über 5 Hierarchien Dinge abzustimmen, weil dafür gibt es in Zukunft, also heute eigentlich schon keine Zeit mehr, in Zukunft schon mal gar nicht. Mhm. Was natürlich so ein paar Treiber sind, die Szenarien ermöglichen, in 5 bis 10 Jahren wird natürlich künstliche Intelligenz sehr, sehr viel übernommen haben. Was heute Menschen machen, wird in Zukunft von künstlicher Intelligenz gemacht. Was heute Menschen manuell ausführen, wird in Zukunft von Robotern gemacht oder von Software. In 10 Jahren werden die meisten von uns kein Auto mehr fahren, sondern die Autos werden autonom fahren. Das wird schneller gehen, als wir glauben. Es macht auch keinen Sinn mehr, ein eigenes Auto zu haben, weil es sozusagen genug Dienstleister draußen gibt, die sozusagen autonom fahren und Carsharing kombinieren. Das heißt, ich bestelle dann per App, bestelle ich mir mein, wenn es dann Apps noch gibt oder eine neue Form von Apps, ich bestelle dann mein sozusagen autonomes Fahrzeug, was in 5 Minuten vor der Tür steht und ich einsteigen kann und mich zu einem günstigeren Preis zu meinem Ziel bringt, als ich heute ein Auto sozusagen betreiben kann. Also das sind schon, also Mobilität wird sich grundlegend verändern, die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Viele Arbeitsprozesse werden durch künstliche Intelligenz durchgeführt. Es wird sehr, sehr grundlegende Veränderungen geben. Mhm. In Jahren.
Okay, und dann, aber verrückt, können wir Menschen damit umgehen oder sind wir da nicht richtig vorbereitet?
Ja, das wird schon herausfordernd, glaube ich. Es ist ja jetzt schon herausfordernd. Man merkt ja, weil nicht die Burnout-Fälle, die Depressionsfälle, dieser große Wunsch nach Sinn, der ja irgendwo spürbar ist, der immer größer wird von vielen Menschen. Das sind, glaube ich, alle schon Folgen dieser Geschwindigkeit. Deswegen, ich will gar nicht sagen, dass das alles gut ist für den Menschen. Also ich liebe Digitalisierung und wenn ich davon spreche, glaube ich, gerade merkt man auch, dass ich eine gewisse Begeisterung für habe. Das soll aber nicht heißen, dass das jetzt alles gut oder alles super wünschenswert ist. Die Geschwindigkeit, die ist herausfordernd für den Menschen. Ich glaube aber, wir können das nicht verhindern. Das heißt, wir sind gezwungen, ein Stück weit damit leben zu lernen, beziehungsweise zu schauen, wie kann man denn damit gut leben. Das heißt, dieses andere Extrem, glaube ich, was wir brauchen, wird sein, dass wir wieder viel mehr Ruhe finden, dass wir nach innen gehen, dass wir emotional stabil werden, dass wir uns viel mehr mit uns beschäftigen, etc. Also dieses andere Extrem als dieses Schnelle im Außen, ja, Ruhe im Innen. Ich glaube, diesen Gegenpol brauchen wir viel, viel mehr, um mit dieser Geschwindigkeit im Außen überhaupt umgehen zu können.
Das Großartige an Gedankentanken ist ja, dass ihr quasi beides schafft. Also ihr geht mit dem Zahn der Zeit und bietet Sinn. Also es ist wirklich ziemlich einzigartig. Du als erfolgreicher Unternehmer bist aber gleichzeitig auch erfolgreicher Familienpapa. Und diese Frage würde ich gerne zuletzt stellen. Dieter Lange hält die Hochzeitsrede an deiner Hochzeit, nach 10 Jahren wieder nochmal geheiratet. Das bedeutet ja, dass du irgendwie beides unter einen Hut bekommst. Funktioniert das und wie funktioniert das?
Ja, das ist schon eine riesen Herausforderung und ich behaupte nicht von mir, dass das immer funktioniert oder immer funktioniert hat. Weil es natürlich, also das Thema Zeit ist sicherlich, wenn man irgendwie ein Unternehmen aufzieht, wenn man nebenbei noch Speaker ist, sich selbst noch irgendwie Zeit für sich nehmen möchte, um sich selbst persönlich weiterzuentwickeln, mit sich zu beschäftigen, sich zu hinterfragen, zu reflektieren, eine Familie zu haben mit 3 Kindern, eine Ehefrau, noch Freunde, Sport zu machen und so weiter. Da ist natürlich das Thema Zeiten, Priorisierung, das Richtige zu tun in der Zeit, die man hat, sicherlich eines meiner größten Herausforderungen. Und das gelingt mir häufig gut und sicherlich auch schon mal nicht so gut, ja, wo dann beispielsweise die Arbeit auch einen Überhand nimmt sozusagen, noch andere Dinge mal dann drunter leiden. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, dass generell eine positive Entwicklung bei mir sichtbar ist. Also ich habe das Gefühl, dass dieses Thema innere Balance, die richtigen Prioritäten zu setzen, weniger Kompromisse einzugehen, also das zu machen, was wirklich, was man für sinnvoll hält und sich bewusst sozusagen für Dinge zu entscheiden, bewusst Prioritäten zu setzen, die einem wichtig sind, dass mir das immer besser gelingt und dadurch auch eine sehr schönes Gleichgewicht sozusagen dann auch im Leben gebrochen wird.
Der Lacher im Hintergrund bestätigt.
Das ist das offene Fenster. Der hat nicht gehört, was ich gesagt habe.
Alexander Müller, CEO und Inhaber von Gedankentanken, Top-Speaker, teilweise ja auch schon Buchautor, habe ich gelesen, von Scaling Up. Da können wir wahrscheinlich jetzt noch Stunden weiter drüber sprechen, über Scaling Up, aber das machen wir dann irgendwann das nächste Mal.
Nicht Buchautor von Scaling Up, da verwechselst du, glaube ich, irgendwas.
Aber seid ihr mit Gedankentanken nicht mit dabei?
Tatsächlich in der neuesten Ausgabe werden wir, also Scaling Up ist ein Buch, was ich jedem Unternehmer empfehlen kann, wo das Prinzip von du brauchst einen Purpose, Core Values, eine Strategie, KPIs, wo das wunderbar beschrieben ist, wie man Unternehmen letztendlich führt, wie wir es auch bei Gedankentanken machen, Scaling Up von Bernd Harnisch. Und dort gibt es ganz viele Fallbeispiele und ich habe das vor 2,5 Jahren gelesen und war so begeistert von dem Buch und habe immer gedacht, boah, diese Companies, die da als Beispiel drin sind, unglaublich toll und da konnte ich so viel von lernen. Und dann kamen die Autoren auf uns zu und haben gefragt, ob sie uns als Fallbeispiel mit reinnehmen können. Sie waren sehr inspirierend, wie wir Scaling Up umgesetzt haben, vor allem mit welchem Erfolg. Aha. Und in der neuesten Ausgabe sind wir mit mehreren Beispielen drin. Und das auch nach 2,5 Jahren, nachdem ich selbst das Buch gelesen habe, das war ja auch nochmal tolles Feedback. Stark. Und als Autor, aber tatsächlich sind wir als Fallbeispiel.
Toll. War mir eine große Freude, heute mit dir zu sprechen. Ganz herzlichen Dank. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte uns doch gerne mit 5 Sternen auf iTunes, so rutschen wir immer weiter nach oben in der Rankingliste, können immer noch mehr Menschen inspirieren und das war Alex Müller. Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Hey, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Cool. Auf bald.
Auf bald, herzlichen Dank.